In Zeitungen oder im Internet, egal wo, ist es immer spannend, was man da so findet, gerade wenn es um den christlichen Glauben geht. Und immer wieder lese ich, dass der Glaube ja nicht stimmen kann, weil niemand sonst, bis auf in der Bibel, schreibt davon und keiner berichtet außerhalb der Bibel davon. Und neulich, das war die Weltzeitung, habe ich einfach mal einen Kommentar reingeschrieben, dass das ja so überhaupt nicht stimmt. Es gibt sehr wohl ziemlich viele Menschen außerhalb der Bibel, gerade unter den Römern, die eben von Jesus berichten, obwohl sie gar nicht daran glauben. Einer ist der römische Geschichtsschreiber Tacitus und der schreibt Folgendes. Um das Gerücht aus der Welt zu schaffen, schob Kaiser Nero die Schuld auf andere und verhängte die ausgesuchtesten Strafen über die wegen ihrer Verbrechen Verhassten, die das Volk der Christen genannt wird. Er schob die Schuld in ihre Schuhe. Der Urheber, so schreibt er, dieses Namens ist Christus, der unter der Regierung des Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Für den Augenblick war so der verderbliche Aberglaube unterdrückt worden, trat aber später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo das Übel aufgekommen war, sondern auch in Rom, wo alle Gräuel und Abscheulichkeiten der ganzen Welt zusammenströmen und gefeiert werden. Das ist insofern interessant für heute, weil wir ja den Römerbrief des Paulus als Predigtgrundlage haben. Und es war tatsächlich so, und ich habe hoffentlich mein Mikrofon hier auf dem Schirm, dass schon 42 nach Christus die Menschen merkten in Rom, die Christen sind nervend, die stören uns. Die gehören hier nicht nach Rom. Und 49 nach Christus schon verbot Kaiser Claudius den Juden den Aufenthalt in Rom. Nicht, weil sie Juden waren, denn die jüdische Religion war erlaubt in Rom. Aber dann kam eben dieser Christus dazu und die hatten in Rom keine Ahnung, dass der schon längst gekreuzigt worden war. Es war irgendein Aufrührer, der nach Rom gekommen war und die Christen dort angestachelt hatte, anders zu sein als alle anderen. Und für die Römer waren das Juden und keine Christen. Und diese Juden wollte Claudius, der Kaiser, nicht mehr haben und er ließ einen kaiserlichen Edikt im Jahre 49 nach Christus. Müsst ihr euch mal vorstellen, wie schnell das ging. 33, Jesus gestorben, 49 schon Verbot für Christen in Rom und die mussten alles verlassen. Und das ist interessant, weil Rom, da gab es, wie Tacitus schreibt, alle Abscheulichkeiten, alle Religionen. Die Römer glaubten an Jupiter, das war der oberste aller Götter. Die Griechen, die auch vertreten waren in Rom, glaubten an Zeus. Die Juden glaubten an Gott. Aber wieso ist das auf einmal ein Problem, wenn eine Gruppe kommt, die sagt, wir glauben an Jesus Christus, ein Mensch, der gekreuzigt wurde, tot war und wieder auferstanden ist. Und dann kommt unser Predigttext ins Spiel, wenn ihr diesen Hintergrund wisst. Der wurde geschrieben ungefähr Ende der 50er Jahre. Man vermutet 56, 57 oder 58. Und wenn es darum geht, dass nichts von der Bibel irgendwo einen historischen Beweis hat, dann irrt derjenige. Denn der Römerbrief ist so eingeflochten. Paulus selbst ist so eingeflochten in die römische Geschichte, dass man nicht einfach sagen kann, hier alles in der Bibel ist Quatsch, gibt keinen historischen Grund. Paulus ist gesichert, Jesus ist gesichert. Und dann schreibt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich der guten Botschaft von Jesus nicht. Und da schreibt er den Römern, weil die den Verdacht haben, Paulus ist ein feiges Hühnchen. Der besucht uns nicht in Rom, weil er Schiss hat, vor dem Kaiser, dass er rausfliegt oder vielleicht getötet wird. Und dann schreibt Paulus, glaubt es mir, ganz am Anfang, ich will schon lange zu euch kommen, ich habe es einige Male untersucht, versucht und es ist immer wieder gescheitert. Und dann kommt der eine Satz, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine große Kraft Gottes. Und das macht den Unterschied. Ihr wisst es ja, man kann über Gott reden. Man sagt ja schon, lass uns reden über Gott und die Welt. Wir können Konzerte in den Kirchen veranstalten. Wir können Dichterlesungen machen. Wir können irgendwelche Künstler einladen, die irgendetwas vorführen. Aber damit verfehlen wir den Sinn und Zweck von Kirche. Wenn das Evangelium, wie Paulus sagt, die Kraft Gottes ist, dann müssen wir dieses Evangelium verkünden und kein Halligalli machen in der Kirche. Auch nicht die schönsten Konzerte, auch nicht die schönsten Gedichte hier vorlesen, weil darin steckt keine Kraft. Was wir brauchen, ist das Evangelium. Und das kann Menschen ändern. Ich habe vor 3 Tagen ganz viel Post zugeschickt gekriegt. Wahrscheinlich habe ich es bei den Gedanken zum Tag, meine Videobeiträge, gesagt, dass ihr ruhig mal Rückmeldung geben könnt. Und das habe ich tatsächlich, glaube ich, gesagt, ist schon ein bisschen länger her. Und da kam die Flut. Unter anderem von Marco Will, weiß nicht, ob du zuguckst, Marco. Der schreibt: Ich möchte dir kurz sagen, was mit mir passiert ist. Ich bin heute 51 Jahre alt und komme aus Mecklenburg-Vorpommern, also der ehemaligen DDR. Vor meiner Bekehrung war ich ein Krimineller, Drogenhändler, Hooligan und Kredithai. Im Jahre 2009 ist mir in einer lebendigen Vision Jesus der Herr erschienen und hat mich aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen. Er erzählt noch ein bisschen mehr, aber das ist die Kraft des Evangeliums. Und ich weiß nicht, wo du das erlebt hast. Diese Kraft. Und das macht den Unterschied. Und das müssen wir hier verkünden, weil es solche Menschen und auch mich und auch dich einfach ändert. Zum Guten hin. Ihr wisst es auch, es gibt Religionen, die ändern Menschen zum Schlechten hin. Man wird verbittert, man wird aggressiv, man tötet andere im Namen seines Gottes. Aber beim Evangelium soll das anders sein. Es ist eine Kraft, die Menschen ändert. Und ihr wisst, dass es in vielen Gemeinden eben abgeflacht ist. Dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, keine Rolle mehr spielt. Anderer Beitrag, spannend finde ich, einer, der ganz Island begeistert war und von Kindheitsbein an geträumt hat, nach Israel zu fahren. Und er ist in der katholischen Kirche groß geworden und kriegt dann eine Einladung vom Bonifatius Werk. Und die bieten ihm tatsächlich ein einjähriges Praktikum in Island an. Island. Das mit den Vulkanen und dem Wasser und mit den kleinen Papageientauchern, die die gerne essen als Delikatesse, also Island. Er fährt dahin in die katholische Kirche, das ist eine Minderheit, und denkt, da ist der Glaube noch richtig aktiv. Und dann muss er leider feststellen bei den Priestern und schreibt Folgendes. Die Priester sagten mir, bevor ich nach Island kam, dachte ich, es sei genug, auf Jesus zu vertrauen. Und die Priester bläuten mir ein damals, dass das nicht genug sei. Und da bricht für ihn sein ganzer Glaube zusammen, weil das von den Menschen, die eigentlich die Kraft des Evangeliums predigen sollten, was ganz anderes kam. Jesus ist nicht genug. Du musst für deine Sünden Buße tun, du musst beichten und du musst dich anstrengen und dir die Vergebung der Sünden verdienen. Und das ist nicht das, was Paulus sagt. Das ist nicht das Evangelium. Das ist eigentlich, dachte ich, überwunden, dieses Denken. Und sie ziehen dann auch über Martin Luther her, die Priester, und er versteht die Welt nicht mehr, weil er eigentlich dachte, Jesus ist genug. Also, ihr merkt, das ist gar nicht selbstverständlich, dass Menschen, die an Gott glauben, auch Jesus predigen und das Evangelium. Und Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, weil es eine große Kraft Gottes ist. Schämst du dich des Evangeliums? Ich kann nur sagen, am Anfang, als ich Christ geworden bin, das war so mit 15, 16, war beides da. Einmal die große Freude, weil mich das umgehauen hat, dass Gott da ist und Jesus lebt. Und ich gemerkt habe, das stimmt ja. Auf der anderen Seite war ich schon ein feiges Hühnchen und bin damit nicht rumgerannt und habe gesagt, hey, Jesus lebt, glaub doch auch an den. Das war mir irgendwie zu blöd. Da gab es bei einer Freizeit so eine Aktion, da konnte man von Tür zu Tür gehen, klingeln und den Menschen dann was von Jesus erzählen. Und das konnte ich nicht. Das war mir irgendwie zu peinlich, zu blöd. Obwohl ich die Freude im Herzen hatte und obwohl ich kapiert hatte, dass Gott da ist, fiel mir es doch schwer, und ich könnte es mit Paulus Worten sagen, habe ich mich geschämt dafür, an Jesus zu glauben. Wie sieht es bei euch aus? Wissen alle Nachbarn, wissen alle Arbeitskollegen, wissen alle Mitstudenten, wissen alle Mitschüler, wissen alle Mitteilnehmer beim Seniorencafé oder ähnliches, wo ihr seid, dass du an Jesus glaubst? Oder bist du hier sonntags oder wenn du in der Gemeinde bist, Christ, erzählst von Jesus, bist begeistert und wenn du im Alltag bist? Nichts. Schämst du dich des Evangeliums? Und ich glaube, das ist so am Anfang, dass beides da ist. Und die Begründung ist ganz einfach. Es ist halt blöd, einem anderen zu beweisen, dass das stimmt, was ich sage. Wenn man darüber nachdenkt, ist das doch bescheuert. Ich rede im Gebet mit jemandem, den man nicht sieht. Also muss man mich doch eigentlich für plemplem halten, für durchgeknallt. Der spinnt ja. Der redet mit jemandem, der nicht da ist. Normalerweise wirst du eingewiesen für sowas. Und dann dem anderen zu sagen, hey, den gibt es wirklich, diesen Jesus, diesen Gott? Und ich habe ihn erlebt. Oder wie sogar der Markus schreibt, ich habe sogar eine Vision gehabt von ihm. Und dann schalten die meisten ab und sagen, ja, der hat es ja nicht mehr alle. Aber ich möchte nicht, dass jemand das über mich denkt und sagt, also schweige ich lieber. Und Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und ich glaube, um dahin zu kommen, brauche ich Erfahrung. Am Anfang war klar das Gefühl da bei mir, Jesus gibt's, ich glaube daran, aber ich hatte zu wenig, um darauf zuzugreifen. Paulus hat ja unendlich viel erlebt mit Jesus, ist durch schwere Zeiten gegangen, ist da rausgekommen, hat gebetet, hat die Stimme Gottes gehört, hat gebetet, Dinge sind passiert, hat gebetet und manchmal ist auch nichts passiert. Paulus hat unendlich viele Erfahrungen im Leben gesammelt und kann jetzt an dieser Stelle schreiben, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und ich glaube, wer sich schämt, wer noch nicht so selbstsicher ist, anderen davon zu erzählen, der braucht erstmal Erfahrung. Sammelt Erfahrung. Und das heißt, man muss schon beten für Dinge, die einen betreffen, die einem wichtig sind. Paulus schreibt ja selbst, betet ohne Unterlass. Das versteht mancher einfach damit, dass man eigentlich ständig beten soll. Aber eine Unterlassung ist etwas, was man nicht tut. Wenn du irgendwie Sorgen hast, dann unterlass es nicht, das vor Gott zu legen. Wenn du Freude hast und Grund zum Dank, unterlass es nicht, das Gott zu sagen. Und indem du das tust, sammelst du Erfahrung. Und dann natürlich einen Schritt weiter, die eigene Scham auch mal zu überwinden. Über seinen Schatten zu reden, zu springen und vielleicht stotternd zu sagen, ja, ich glaube an diesen Typ da am Kreuz. Du meinst Jesus? Ja, genau. Und dann passiert tatsächlich auch etwas. Du hast dich zwar mit Stottern vielleicht überwunden, aber es ist ja eine Kraft Gottes. Es liegt nicht daran, wie du es sagst, sondern es liegt daran, dass du es sagst. Und dann kann Gott mächtig werden und groß werden. Durch Schweigen passiert da nichts. Manchmal, wenn du soweit bist, musst du den Mut haben zu sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus. Manchmal ist es Zeit, in Gesprächen auf Hochzeiten oder Ähnlichem zu sagen, ich glaube an den Typen. Und dann gibt es zwar Gemurmel, aber es passiert auch meiner Erfahrung nach immer etwas, weil es eine Kraft Gottes ist. Paulus schämte sich des Evangeliums nicht. Es ist überliefert worden außerhalb der Bibel, dass er, als Nero das Feuer gelegt hat in Rom 64 und es den Christen in die Schuhe geschoben hat, wie Tacitus berichtet, dass Paulus in dem gleichen Jahr durch das Schwert in Rom enthauptet worden ist. Und dadurch wissen wir tatsächlich einmal, dass er nach Rom es geschafft hat und zum anderen wissen wir, dass er sich nicht geschämt hat des Evangeliums. Er hat dadurch seinen Kopf verloren. Wie weit würdest du gehen? Paulus hat sich nicht geschämt und hat gezeigt, dass es sich lohnt. Es ist eine große Kraft Gottes und es ist eigentlich zu schade, sich zu schämen. Denn wenn wir alle das erfahren haben, dann können wir doch nicht schweigen. Und wer es noch nicht über seine Lippen kriegt, weil er sich noch zu viel schämt, lass dich da nicht bloßstellen. Sammel Erfahrung. Vielleicht zwischen dir und Jesus, vielleicht zwischen dir und Gott durch Gebet. Aber wenn du Erfahrung sammelst, wirst du selbstsicherer und sagst, ich habe doch gebetet neulich, dass die Situation besser wird. Sie ist besser geworden. Ich habe gebetet, dass ich mein Portemonnaie wiederfinde, meine Brille wiederfinde, Beispiel hier aus der Gemeinde. Und da ist sie. All die Kleinigkeiten, auch die Sorgen, wenn Dominik schreibt, meine Firma ist abgebrannt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Betet dafür. Und jetzt habe ich gesehen, wird schon wieder aufgebaut.
Dauert aber.
Aber versteht ihr, wenn ich all die Sachen, die ich erlebe, nicht ins Gebet packe, kann ich keine Erfahrung sammeln. Und kann nicht irgendwann so selbstsicher sein wie Paulus. Aber ich finde, in diesem Text steckt noch viel, viel mehr. Zwei Dinge habe ich nochmal mitgebracht. An Gedanken. Und zwar schreibt Paulus, das ist der erste Vers unseres Predigttextes, ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Dieser Text, der eigentlich so ganz banal klingt, ist unheimlich reich, da steckt unheimlich viel drin. Zum einen, wie Paulus einfach mit Gott und seinem Willen umgeht. Der versucht, nach Rom zu kommen, wird verhindert an dieser Reise und er legt es in Gottes Hände. Er sagt, wenn es nicht klappt, dann bringt es auch keine Frucht. Und er versucht es weiter. Er sagt nicht, Gott will nicht, dass ich nach Rom komme, also unterlasse ich es. Ich versuche nicht irgendwie zum nächsten Reisebüro zu gehen und eine Reise zu buchen, sondern er versucht es immer wieder und es hat einige Male nicht geklappt und dann eines Tages hat es geklappt. Und er beschwert sich nicht. Was habt ihr, was ihr vor Gott trägt, was nicht geklappt hat? Ich weiß, ein Herzensthema ist, einen Partner zu finden. Einen Freund, eine Freundin, einen Ehemann, eine Ehefrau. Und wenn das nicht klappt, ist man dann enttäuscht oder wütend auf Gott, weil es nicht klappt? Oder sagt man, Gott wird sich schon was dabei denken? Gott hat mir noch kein Go gegeben, kein Los geht's, da ist die richtige Person. Gott hat mir noch nicht klar gemacht, die Arbeitsstelle zu wechseln. Ist man dann sauer, weil Gott einem kein Zeichen gegeben hat, weil Gott einem keinen Weg zeigt und ermöglicht? Oder machen wir es wie Paulus und sagen, gut, dann klappt es diesmal aber nicht. Dann hat Gott irgendwas im Sinn. Vielleicht hätte ich den Falschen getroffen. Vielleicht wäre ich auf der Reise untergegangen. Ich weiß es nicht. Aber Paulus sagt, es hat nicht geklappt. Ich versuche es weiter. Bleibt im Gebet, was auch immer ihr für Sorgen und Dinge ins Gebet legt. Wenn etwas passiert, was anders ist, als ihr es euch erwünscht, seid nicht enttäuscht oder wütend auf Gott, sondern macht weiter. Klopft weiter an die Tür und wartet, bis Gott sie aufmacht. Und ich glaube, da können wir viel von Paulus lernen, weil meistens beten wir für eine Sache, etwas klappt nicht oder etwas Schlimmes passiert und wir sind sauer auf Gott. Wieso nicht denken, da hat sich Gott was bei gedacht, ich lege das in seine Hände und dann nicht Däumchen drehen, sondern den nächsten Augen die nächste Möglichkeit wieder nutzen. Wieder schauen, ob ich nach Rom kann. Und wenn es verhindert wird von Gott, ist es gut, dann hat es keinen Wert, dann bringt es keine Frucht. Wartet geduldig auf das Eingreifen Gottes, er wird es richtig machen. Das Zweite, was ich wichtig finde in diesem Vers, dass Paulus Gemeinschaft sucht. Der sagt, ich habe es heute nicht geschafft, wegen dem Schnee in den Gottesdienst zu kommen. Ich habe heute nicht geschafft, wegen Corona in den Gottesdienst zu kommen, weil ich Angst habe. Aber Paulus, ist das ein Herzensanliegen? Ich will euch besuchen. Ich kenne euch noch nicht. Er hatte mit den Christen in Rom noch nichts zu tun. In Apostelgeschichte 18 könnt ihr das nachlesen. Wunderbar. Wie Rom verstrickt ist mit der Bibel. Dort schreibt er, ich habe Aquila und Priscilla getroffen, ist Apostelgeschichte 18, Vers 1. Ich habe Aquila und Priscilla getroffen, die Juden sind und wegen des Ediktes, wegen des Erlasses von Kaiser Claudius, der wird namentlich erwähnt, Rom verlassen mussten. Und da kommt er genau rein. Er kennt die Situation und es ist in der Geschichte verstrickt. Da kommt das tatsächlich vor, was in der Weltgeschichte akzeptiert wird. Und Paulus interviewt die Leute. Wieso gibt es denn schon eine Gemeinde in Rom? Ihr müsst euch vorstellen, 42, das sind 11 Jahre, neun Jahre nachdem Jesus gekreuzigt worden ist, gibt es in Rom, der damaligen Hauptstadt der Welt, eine christliche Gemeinde. Und die will Paulus gerne kennenlernen. Was liegt euch an anderen Christen, an anderen Gemeinden? Wir haben mal die evangelische Allianz gehabt. Sind die anderen Christen wichtig? Paulus sagt, ich muss euch besuchen. Ihr seid mir wichtig. Ich will auch euch was sagen und von euch lernen. Ich will Früchte euch geben. Und er selber profitiert auch immer davon. Christsein ist Zusammensein. Wenn es heute nicht geklappt hat wegen dem Schnee, ihr vor dem Bildschirm, dann lasst euch nicht hängen. Versucht es das nächste Mal wieder. Vielleicht liegt kein Schnee. Irgendwann ist Corona vorbei. Dann müssen wir uns wieder aufmachen in den Gottesdienst. Ich glaube, wir können hier von Paulus lernen, dass ihm das nicht egal ist, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, die er noch nicht kennt. Wie spannend ist das denn, den anderen kennenzulernen? Bei der Evangelischen Allianz waren Menschen da aus verschiedenen Gemeinden, die ich vorher noch nicht erlebt habe. Hier aus dieser Familienkirche in Langenhagen. Noch nie jemanden kennengelernt, aber durch diese Gemeinschaft kennengelernt. Wie spannend ist das, zu hören, wie die Gott erlebt haben? Wie spannend muss das gewesen sein für Paulus, als er diesen Aquila und seine Frau Priscilla getroffen hat und dann fragte, wie ist es denn in Rom? Woran glaubt ihr? Was habt ihr für Schwierigkeiten? Und die sagten dann, wir dürften da nicht bleiben, wir durften da nicht bleiben, wir sind rausgeschmissen worden. Also, andere Christen dürfen uns nicht egal sein. Gemeinschaft darf uns nicht egal sein und wir müssen alles unternehmen, zusammen zu sein. Zweitens, wenn ihr ein Anliegen habt und es klappt nicht so, wie ihr das gerne haben wollt, legt es in Gottes Hände. Es kann nur was werden, wenn Gott seinen Segen dazu gibt und das ermöglicht, was ihr vor ihn legt. Bei Paulus war es die Reise nach Rom. Bei dem einen ist es vielleicht die Sehnsucht nach einem Partner, bei dem anderen ist es die Arbeitsstelle, bei einem anderen ist es vielleicht die Angst vorm Tod, die er gerne weghaben möchte. Bleibt im Gebet und vertraut, wenn es nicht so läuft, darauf, dass Gott alles in seiner Hand hält und das Beste für euch möchte. Nicht enttäuscht werden, nicht wütend werden. Paulus hätte ja auch schimpfen können und sagen, blöder Gott, ich will nach Rom dein Evangelium verkünden, ich schäme mich dafür nicht, aber du gibst mir ja keine Gelegenheit. Also, gibt sich nicht, ich will nicht mehr mit dir reden, Schluss und Feierabend. Paulus sagt, nee, wenn es nicht klappt, ist das Gottes Wille und es ist gut so, aber ich bleibe dran, Gott. Ich versuche es immer wieder und ziehe ein Ticket für die nächste Reise. Und wenn es ja wieder nicht klappt, egal. Ich mache das so lange, bis ich dein Go, deine Erlaubnis kriege. Lest den Römerbrief. Es ist schwere Kost, aber da steckt so viel Spannendes drin, was Paulus schreibt an die Römer, weil er sagt, ich lege euch all mein ganzen Glauben dar. Und das ist nur der Anfang. Und ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Letztes Beispiel, wo jemand seine Lebensreise ändert, ist ein John, jetzt muss ich nachgucken, nicht, dass ich was Falsches sage, John Newton. Tatsächlich ein Engländer, ich war selbst überrascht, der das Lied geschrieben hat, Amazing Grace. Amazing Grace. Kennt ihr, ne? Es war tatsächlich ein Weißer, ich dachte immer, es wäre ein Schwarzer gewesen, der aus seinem Leben heraus das singt. Der war Sklavenhändler und hat für die britische Marine Sklaven transportiert. Und er sagt im Nachhinein, das war eine Gräueltat. Die waren unter Deck zusammengefercht, dass sie sich nicht bewegen konnten. Die wurden geschlagen, ausgepeitscht, getötet. Und dieser Mensch kehrt um wegen der Kraft des Evangeliums und sagt, das war Sünde. Was ich da getan habe, war falsch. Ich war blind, heißt es im Lied, doch jetzt sehe ich. Wenn ihr diese Kraft haben wollt, die alles ändern kann im Leben, glaubt an Jesus. Da steckt die Kraft drin. Und dieser Mensch ist ein gutes Beispiel, ein weiteres Beispiel. Und ich denke, viele von uns gehören auch dazu, die ihr Leben ändern können und dann für Gott arbeiten können und dann sein Evangelium weitergeben können. Und wenn du auch solche Erfahrungen hast, schweige nicht, denn es wäre echt schade, wenn andere Menschen in ihrem Leben diese Kraft des Evangeliums nicht erfahren können. Amen.